Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Christuskirchengemeinde, liebe Schwestern und Brüder, warum Pastor Tim Moller mir die Aufgabe zugeteilt hat, am Ende dieser Predigtreihe zu sprechen, weiß ich nicht. De facto bin ich doch nicht der Letzte, sondern Dr. Bedin Fontana kommt nächste Woche und holt nach. Er konnte nicht hier sein, die ganzen Sonntage. Er wohnt in Zornheim in Rheinhessen und ich weiß sehr genau, wie lang diese Strecke ist, denn es ist eine der, das ist eins der beiden Dörfer, in denen ich einstens Gemeindepfarrer war. Damals wohnte er noch nicht da, aber ich kenne ihn tatsächlich aus seiner früheren Tätigkeit an der Jesuitenhochschule in Frankfurt am Main. Leider kann ich nun nächste Woche nicht hier sein, weil ich einen Kurs zum Thema Freikirchen in Kassel gebe. Aber vielleicht komme ich dann doch im Nachhinein noch in Genuss seiner Predigt. Also, ich dachte, ich stünde am Ende und ich habe nach den beiden Predigten von Frank vor 3 und vor 2 Wochen und nach der Predigt meines Namensvetters Lothar Peitz in der letzten Woche mich ernsthaft gefragt, was ich denn jetzt noch beitragen könnte. Ich habe alle 3 Predigten gerne und mit Zustimmung gehört. Vor Augen ist mir weiterhin das schöne Bild von der Weinrebe. Frank hat es vor 3 Wochen hier uns gezeigt und damit seine Interpretation von Johannes 15 visualisiert. Die Beeren dieser Weinrebe sind wir Christenmenschen alle und der Weinstock ist Jesus Christus, von dem wir genährt werden. Und im Ohr ist mir weiterhin die vor einer Woche hier gebotene Auslegung von Johannes 17, 21. Dort heißt es in Jesu hohem priesterlichen Gebet kurz vor seinem Tod, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Lothar Peitz folgerte daraus, Ökumene ist kein nice to have, sondern unsere uns von Christus aufgetragene Pflicht. In allen diesen 3 Predigten ist das Ausrufezeichen im Titel dieser Predigtreihe luzide gerechtfertigt worden und die Warum-Frage wurde klar beantwortet. Die Lösung des Problems, was ich denn jetzt noch beitragen könnte, war dann aber doch recht schnell gefunden. Denn es geht gar nicht darum, was ich beitragen kann, sondern was wir in weiteren Teilen der Bibel über das Thema Einheit der Christenmenschen sonst noch so lesen können. Im von mir für heute ausgewählten Predigttext geht es allerdings im ersten Blick überhaupt nicht um Einheit, sondern um Zwietracht. Nach dem Johannesevangelium und dem Epheserbrief an den letzten 3 Sonntagen kommen wir heute mit dem 1. Korintherbrief in eine Situation, wo zunächst mal gar nichts von Einheit der Christenmenschen zu sehen ist. Nicht einmal in einer einzigen konkreten Gemeinde. Im Gegenteil, in Korinth herrscht so richtig Zoff. Vor Monaten fiel mir dieser Text gleich als erstes ein, als Frank mich bat, in dieser Ökumene-Reihe zu predigen. In der Zwischenzeit ist mir klar geworden, was ich mir damit angetan habe. Die Texte aus Johannes 15 und 17 und aus Epheser 4 sind zwar beileibe nicht harmlos, aber emotional doch weniger heftig. Im 1. Korintherbrief werden dagegen jede Menge Streitfälle aufgeworfen. Zunächst Streit zwischen dem Gemeindegründer Paulus und der Gemeinde. Am Ende des 4. Kapitels schreibt er wörtlich: Was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen? Oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Konflikte gibt es auch innerhalb der Gemeinde, zum Beispiel um die Frage, was gegessen werden darf. Ich frage jetzt nicht danach, ob es in euren Familien Diskussionen über vegan oder vegetarisch gibt. Vielleicht habt ihr auch schon mal in dieser Gemeinde darüber gesprochen, ob zum Kaffee nach dem Gottesdienst außer Kuhmilch auch Hafermilch gereicht wird. Nein, wir bleiben jetzt erstmal in Korinth, circa 54 nach Christi Geburt, also etwa 20 Jahre nach Jesu Kreuzigung. Da gibt es auch Streit um die Rollen von Mann und Frau. Gibt's hier in Bensheim bestimmt nicht. Aber an dieser Stelle möchte ich doch erwähnen, dass heute der Internationale Frauentag ist. Auf den komme ich am Ende der Predigt noch einmal zurück. In Korinth gibt es ebenfalls Streit um den charismatischen Charakter des Gottesdienstes. Gibt's hier in Bensheim, lassen wir das. Es gibt in Korinth nämlich noch spannendere Konflikte um Besäufnisse und um verbotenen Sex. Glaubt ihr nicht? Dann habt ihr diesen ersten Korintherbrief wahrscheinlich schon länger nicht mehr gelesen. Also wenn ich mich für Sex and Drugs interessiere, brauche ich nicht noch Rock'n'Roll. Und wenn ich Berichte von Sex and Crime liebe, dann brauche ich keine Zeitungen, dann brauche ich keine Filmkrimis. Die Bibel reicht vollkommen aus dafür, steht mehr als genug dazu drin. Ja, und last but not least geht es in den beiden Briefen des Paulus nach Korinth auch um Geld. Thematisiert werden die Fragen, wie viel man vom eigenen Geld abgeben soll und wie der Lebensunterhalt von Hauptamtlichen geregelt wird. Wie gut, dass wir nicht im ersten Jahrhundert nach Christus leben, nicht wahr? Ja, und es gab damals in Korinth auch Konflikte im Umgang von materiell reichen und armen Gemeindegliedern. Gott sei es geklagt. Dass es dann auch noch zu juristischen Auseinandersetzungen von Gemeindegliedern kam, die vor weltlichen Gerichten ausgetragen wurden, wundert da wahrscheinlich niemand mehr. Soweit, so schlecht. Aber es kommt noch schlechter. Denn in der korinthischen Gemeinde haben sich Gruppen oder Grüppchen gebildet. Damit fängt der Brief überhaupt an. Ich lese es gleich vor. Klar, in den ersten Zeilen geht es wie in jedem antiken Brief mit den üblichen Floskeln los. Gibt es ein paar Freundlichkeiten für die Adressaten. Unter anderem steht dort in Vers 3 der Gruß, den ich euch am Anfang der Predigt entboten habe. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Aber in Vers 10, in dem es zur Sache des Briefes kommt, steht gleich eine Ermahnung zur Einmütigkeit der Gemeinde, weil es die zur Zeit der Abfassung des Briefes eben nicht gibt. Ich lese aus dem ersten Kapitel des ersten Korintherverses, des ersten Korintherbriefes die Verse 10 bis 13. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr allzumal einerlei Rede führet und lasset nicht Spaltungen unter euch sein, sondern haltet fest aneinander in einem Sinn und in einerlei Meinung. Denn es ist mir kund geworden, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Zank unter euch sei. Ich meine aber dies, dass der eine unter euch spricht, ich bin paulisch, der andere, ich bin apollisch, der dritte, ich bin käfisch, der vierte, ich bin christlich. Wie ist Christus nun zertrennt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf des Paulus Namen getauft? Etwas altertümliches Deutsch, nicht wahr? Letzte Woche hat Lothar Peitz aus der Übersetzung Hoffnung für alle gelesen. Das war etwas einfacher. Ich habe mich trotzdem entschieden, aus dieser Bibelausgabe zu lesen. Zum einen, weil sie laut Widmung dieser Gemeinde zu ihrer Gründung geschenkt worden ist. Und es geht ja gerade um den Brief des Gemeindegründers Paulus. Und da habe ich gedacht, lese ich doch hier raus. Also noch etwas länger als 39 Jahre, aber nicht viel. 12. Oktober 1980 zur Einweihung der Christuskirche. Zu gesegnetem Gebrauch überreicht. Ja, ihr seid nicht die einzige evangelische Gemeinde, in der die Altarbibel ein Schmuckstück, aber kein Gebrauchsgegenstand ist. Und das, wo wir alle doch als evangelische Menschen sola scriptura auf unsere Fahnen geschrieben haben. Der zweite Grund ist, das hier ist eine Luther-Übersetzung. Das hat mich enorm erstaunt, natürlich auch gefreut. Erst recht, weil der Schenker dieser Bibel, das Verlagshaus J.G. Onken, Nachfolge GmbH in Kassel ist. Und ich habe tatsächlich geglaubt, unwissend, dass vom Onken Verlag zur Gemeindegründung einer baptistischen Gemeinde in den 1970er, 80er Jahren eher eine Schlachterbibel oder eine Elberfelder Bibel verschenkt worden sei. Aber nein, ich habe mich ein wenig kundig gemacht und gelernt, es war durchaus Tradition, die Lutherbibel zu verschenken. Das war auch die einzige Übersetzung, die vom Onken Verlag damals in nennenswerter Zahl in Kommission verkauft worden ist. Der BEFG ist ja Mitglied in der Mitgliederversammlung der Deutschen Bibelgesellschaft, also von daher ist das sowieso kein Problem. Da sind 14 Freikirchen drin, aber ja, also, da habe ich was gelernt. Und ich dachte, das ist ein wunderschönes ökumenisches Zeichen, dass in einer baptistischen Gemeinde eine Lutherbibel zur Gründung geschenkt worden ist und bis zum heutigen Tag auf dem Abendmahlstisch steht. Übrigens, eine Lutherbibel liegt auch auf dem Altar, wie es dort heißt, der Neuapostolischen Gemeinde hier am Berliner Ring. War da jemand schon mal? Vorbeigefahren. Tja, aber bei Aldi reingegangen, oder? Also, die Neuapostolische Kirche ist seit 2024 Vollmitglied in der regionalen Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Hessen-Rhein-Hessen, deren Geschäftsführer Lothar Peitz letzte Woche an dieser Stelle stand. Da kann man wirklich hingehen und Gottesdienst feiern und einen gültigen Gottesdienst feiern. Man ist da herzlich willkommen. Und wie gesagt, da liegt eine Lutherbibel auf dem Altar, nicht nur in dieser Gemeinde, sondern grundsätzlich in den deutschsprachigen neuapostolischen Gemeinden. Ja, weil es nun altertümliches Deutsch ist, lese ich es nochmal vor und erlaube mir nicht zuletzt am Frauentag kleine Ergänzung. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder und Schwestern, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr allzumal einerlei Rede führet und lasset nicht Spaltungen unter euch sein, sondern haltet fest aneinander in einem Sinne und in einerlei Meinung. Denn es ist mir kund geworden, liebe Brüder und Schwestern, über euch durch die Leute der Chloe, dass Zank unter euch sei. Ich meine aber dies, dass unter euch einer spricht, ich bin paulisch, der andere, ich bin apollisch, der dritte, ich bin kefisch, damit ist Kephas Simon Petrus gemeint, und der vierte, ich bin christisch. Wie? Ist Christus nun zertrennt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf des Paulus Namen getauft? Fragt Paulus, der Briefeschreiber, ironisch. In Korinth gab es also Gruppen in der Gemeinde, die sich jeweils an einer aktuellen oder an einer früheren Führungspersönlichkeit orientieren. Gibt es sowas hier in dieser Gemeinde? Gruppen, die sich jeweils an einer aktuellen oder an einer früheren Führungspersönlichkeit orientieren? Paulus zeigt im Folgenden in 1. Korinther 1,18 bis zum Ende von Kapitel 2, was der Grund für solche Gruppenbildungen ist. Viele in der Gemeinde schätzen menschliche Weisheit, man könnte vielleicht auch sagen eigene Klugheit, mehr als Gottes Weisheit. Und diese Gottes Weisheit kommt im Kreuz zum Ausdruck. Der gekreuzigte Christus ist, so Paulus in 1,23, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Ohne den Geist Gottes, so heißt es dann in Vers 2,14, kann man das Kreuz nicht verstehen. Die Spaltungen in der korinthischen Gemeinde entstehen also aufgrund von Geistlosigkeit. Und weil die Gemeindeglieder nicht mehr konsequent auf das Kreuz Christi blicken. Weltliche Weisheit erzeugt Spaltungen. Das jedenfalls ist die Perspektive des Gemeindegründers und jetzt Briefeschreibers Paulus auf die Gemeinde in Korinth am Anfang seines ersten Briefes. Im 13. Kapitel, dem sogenannten Hohenlied der Liebe, ergänzt er das noch durch das Thema Lieblosigkeit. Es ist gut möglich, dass Paulus damit in Bezug auf die Gemeinde in Korinth recht hatte. Leider nicht unwahrscheinlich ist, dass Entsprechendes in der Geschichte der Christenheit immer wieder passiert ist und immer noch geschieht. Im 3. Kapitel geht Paulus auf die Leithammel noch etwas näher ein. Ich lese aus dem 3. Kapitel die Verse 1 bis 11 und 21 bis 23. Und ich, liebe Brüder und Schwestern, konnte auch mit euch nicht reden als mit geistlichen Menschen, sondern als mit fleischlichen, wie mit jungen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise? Denn so einer sagt, ich bin paulisch, der andere aber, ich bin apollisch. Ist das nicht menschlich geredet? Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch welche ihr seid gläubig geworden. Und das, wie es der Herr einem jeglichen gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der da pflanzt, noch der da begießt etwas. Die sind einer wie der andere. Ein jeglicher aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeglicher aber sehe zu, wie er darauf baue. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn es ist alles euer. Es sei Paulus oder Apollos, oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Warum ist mir dieser Bibeltext, 1. Korinther 1 und 3, also die Sache mit den Parteiungen und dem sich benennen nach Größen oder ehemaligen Größen, warum ist mir dieser Bibeltext spontan eingefallen, als Frank mich um Mitwirkung in dieser Predigtreihe bat? Hatte ich den Text missverstanden oder nicht mehr richtig im Ohr? Denn es geht hier eindeutig um das Gegeneinander in einer konkreten Gemeinde, nicht um das Nebeneinander von mehreren Gemeinden bzw. Kirchen. Nun, Frank hat in seiner zweiten Predigt darauf hingewiesen, dass diese eure Gemeinde selbst schon ein Stück Ökumene darstellt. Jedenfalls sind viele von euch nicht baptistisch sozialisiert bzw. christianisiert worden. Katholiken, Lutheraner, Menschen aus Pfingstkirchen, Leute aus Brüdergemeinden und so weiter sind hier. Die Einheit in Christus ist es, die euch hier zusammengeführt hat und die dieses blühende Gemeindeleben ermöglicht. Deshalb scheint es mir nicht abwegig, diesen Text aus den Anfangsjahren der Christenheit nun auch daraufhin zu bedenken, ob er auch etwas über das Gegen, Neben oder möglichst sogar Miteinander von christlichen Kirchen, Konfessionen, Denominationen austrägt. Auffällig ist ja zunächst die Parallelität der korinthischen Gruppenbezeichnungen mit den Namen reformatorischer Bewegungen. Diese sind sehr häufig nach ihren Gründungsfiguren benannt worden. Wem von euch fällt da was ein? Calvinisten, sehr schön. Oder? Mennoniten, wunderbar. Lutheraner, sehr gut. Das sind auch die ersten drei, ich notiert habe, aber bei den Täufern geht es noch weiter. Da haben wir die Hutterer, das sind die mit der Gütergemeinschaft. Da haben wir die Amischen, Jakob Ammann aus dem 17. Jahrhundert. Zuvor aber auch schon im Mittelalter Hussiten und Waldenser, Vorreformatoren sozusagen, die teilweise auch über die Taufe schon anders dachten als die Großkirche. So, und alle diese Gruppenbezeichnungen nach führenden Figuren, nach Gründungsfiguren, unter denen, die von sich sagen, hier herrsche solus Christus, allein Christus. Wie hieß es noch in 1. Korinther 1? Ich meine aber dies, dass unter euch einer sagt, ich bin paulisch, der andere, ich bin apollisch, der dritte, ich bin käfisch, der vierte, ich bin christisch. Und so weiter. Ich habe es zweimal gelesen. In der Regel waren das zunächst spöttische Fremdbezeichnungen. Also diese neu aufbrechenden Bewegungen haben sich in der Regel so nicht selbst genannt. Aber sie haben diese spöttischen Selbstbezeichnungen dann für sich übernommen. War bei Baptisten und Methodisten nicht anders, auch zunächst spöttische Fremdbezeichnung. Aber hier geht es immerhin um christliche Konzepte, um zentrale Inhalte und nicht um eine Führungsfigur, Gründungsfigur. Ich selbst definiere mich als Unierter. Ich bin zwar tatsächlich in einer lutherischen Gemeinde in Frankfurt am Main aufgewachsen, aber diese gehört zu einer unierten Kirche und im Lauf des Theologiestudiums ist mir klar geworden, dass ich gerne mich als Unierter verstehe und nicht spezifisch als Lutheraner. Als Unierter, also als jemand, der sowohl aus der lutherischen als auch aus der reformierten Tradition gerne Dinge aufnimmt und der vor allen Dingen die Ökumene sucht. Denn die Unionen seit dem 18. Jahrhundert und so weiter sind ja de facto auch schon ökumenische Bestrebungen, Bewegungen gewesen, leider manchmal von der Obrigkeit diktiert, in anderen Fällen von unten gewachsen. Gucken wir in die Kirchengeschichte noch etwas genauer, werden wir feststellen, dass auch die großen Orden des Mittelalters meistens nach Gründungsfiguren benannt worden sind. Benediktiner, Franziskaner, Dominikaner, Klarissinnen, Ignatius von Loyola, der Zeitgenosse Luthers, hat es dagegen anders gemacht. Die von ihm gegründete Gruppe, der spätere Jesuitenorden, heißt im Original Societas Jesu, Gesellschaft Jesu. Und wir? Wir sind hier, Gott sei Dank, in der Christuskirche. Möge dieser Name immer da Programm sein und bleiben. Die zwischenkirchliche Problematik ist also offenkundig der innergemeindlichen Problematik, die Paulus in seinem Brief an die Korinther bearbeitet, verwandt. Wir, die wir aus unterschiedlichen Kirchen stammen, wunderschön vorhin beim neuen Team, dass da auch eine landeskirchliche Schwester dabei ist. Wir, die wir also zu unterschiedlichen Gruppierungen innerhalb der Christenheit gehören, wir sind häufig nach bestimmten oder unsere Gruppierung nach bestimmten Personen oder Konzepten benannt. Auch wenn es Konzepte sind, sind wir immer latent in der Gefahr, das Kreuz Christi in den Hintergrund zu schieben. Es steht im Hintergrund, aber ich hoffe, ich habe es verbal in den Vordergrund geholt. Paulus schreibt den Korinthern am Anfang des zweiten Kapitels: Ich hielt es für richtig, nichts anderes unter euch zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Den Gekreuzigten. Nicht den starken Helden. Nicht den Sieger. Entsprechend, so meine ich, tut es auch uns gut, die Passionszeit wirklich als Passionszeit zu begehen und zu gestalten. Auch in dem, was wir in diesen Wochen vor Ostern über Jesus sagen, wie wir Christus besingen. Anders werden wir es nicht verstehen können, wenn wir am Karfreitag wieder hören werden, dass Jesus als letzten Satz seines irdischen, menschlichen Lebens Psalm 22,2 schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Paulus hat den Menschen in Korinth als erstes den Gekreuzigten gepredigt. Als erstes und offenkundig bis zu diesem Brief nur den Gekreuzigten. Klar, später schreibt er auch was über die Auferstehung in diesem langen Brief, aber zunächst in der allerersten Missionssituation, in der Gründungssituation der Gemeinde, Jesus Christus als den Gekreuzigten. Und dem entspricht, was Paulus im ersten Kapitel über die soziale Situation der Korinther schreibt. Da heißt es: Seht an, liebe Brüder und Schwestern, eure Berufung, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Gewaltige, nicht viele Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, dass da nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich vor Gott kein Fleisch rühme. Auf welcher Seite stehen wir? Den Weisen, Edlen, Geachteten? Auf der anderen Seite? Nicht wenige von uns sind Mittelstandschristen mit häufig gediegener Bildung und einem guten finanziellen Auskommen. Menschen, die durchaus auch mit Ansehen in der Gesellschaft stehen. Ich fasse mir an die eigene Nase. Noch einmal, die zwischenkirchliche Problematik ist der innergemeindlichen Problematik, die Paulus in seinem Brief an die Korinther bearbeitet, tatsächlich verwandt. Wir verabsolutieren in unseren verschiedenen Kirchen, Gemeindebünden, Gemeinden häufig unsere Sicht der Dinge, unsere Einsicht, unsere Weisheit. Und wir sind dabei zumindest in der Gefahr, das mit Gottes Weisheit zu identifizieren. Wenn wir nicht sogar weltliche Weisheiten mit Gottes Weisheit verwechseln. Oder jene sogar vorziehen. Aber auch hier droht ein Missverständnis. Denn es könnte sein, dass zumindest gelegentlich das, was uns als weltliche Weisheit erscheint, vom Geist Gottes durchdrungen ist. Und dafür möchte ich habe es angekündigt, das Beispiel nennen, das der heutige 8. März nahelegt. Und damit möchte ich auch den Begriff der Ökumene versuchsweise noch etwas weiterdenken, erweitern. Der Internationale Frauentag ist eine sozialistische Initiative. Und zwar eine, der wir viel von dem verdanken, was wir heute für richtig halten. Die allermeisten christlichen Kirchen haben vor 100 Jahren, als der Frauentag entstand, noch ganz anders gedacht. Sie haben sich dabei unter anderem auf das bezogen, was Paulus in diesem Brief, im 1. Korintherbrief in Kapitel 11 und 14 schreibt. Wenn wir ehrlich sind, werden wir zugeben, dass unsere heutige Paulus-Interpretation in einem gesellschaftlichen Umfeld entstanden ist, das nicht wir Christenmenschen geschaffen haben. Den Frauentag und alle damit verbundenen Frauenrechte haben vor allem Frauen erstritten, die in unserem Sinne nicht gläubig waren. Dass heute in unseren Gottesdiensten Frauen mit unbedecktem Haupt beten dürfen, dass sie in der Gemeindeversammlung reden dürfen, das begründen wir mittlerweile mit Paulus gegen Paulus. Paulus verbietet beides in 1. Korinther 11 und 14, lest es nach. Er schreibt aber in Galater 3, 28, hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. In Christus Jesus, das ist der entscheidende Punkt. Das ist das einzige Argument, was für Christen gilt. In 1. Korinther 11 argumentiert Paulus dagegen nicht von Christus her, sondern er begründet seine Auffassung bezüglich der Kopfbedeckung der Frauen ausdrücklich mit der Sitte, die in den Gemeinden Gottes herrscht. In 1. Korinther 14 ist es beim Redeverbot ähnlich. Aber das christologische Prinzip, das Christus-Jesus-Prinzip von Galater 3, 28 steht höher als alle Sitten und Bräuche. Und deswegen ist es christlich-theologisch richtig, dass in unseren Gemeinden Männer und Frauen gleichberechtigt wirken können. Leider sind zu dieser Erkenntnis noch nicht alle Kirchen gekommen, nicht einmal alle im evangelischen Spektrum der Christenheit. Womit wir wieder beim Thema christliche Ökumene sind. Aber nochmals, wir baptistische Menschen im BEFG, lutherische, reformierte, unierte Menschen im Raum der EKD, wir sind zu dieser neuen Bibelinterpretation nicht im luftleeren Raum gekommen. Wir sind auch nicht nur deshalb dazu gekommen, weil uns der Windhauch Gottes, die heilige Geistkraft, erfasst hat. So sehr ich für diese Bibelauslegung, diese neue Erkenntnis, glaube, dass sie eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Im Hebräischen ist der Geist Gottes übrigens Femininum. Nein, wir müssen, ich würde sagen, wir dürfen damit rechnen, dass der Heilige Geist gelegentlich auch außerhalb des Christentums am Werk ist. Und wir dürfen an den Früchten dieses seines Wirkens teilhaben, wenn wir sie, das ist das Kriterium, in Christus Jesus nachvollziehen können. Ökumene meint ursprünglich die bewohnte Erde, die bewohnte Welt. Erst später wurde der Begriff dann auf die Einheit der Christen bezogen und damit ein Stück auch eingeengt. Im Prinzip würde ich sagen, dass wir damit auch genug zu tun haben. Und doch, meine ich, tun wir gut daran, uns darauf nicht zu beschränken. Als letztes zeige ich euch meinen Schulweg, den ich Ende der 1970er, in der ersten Hälfte der 1980er Jahre jeden Tag geradelt bin. Und da kam ich an meiner eigenen lutherischen Kirchengemeinde vorbei. Ich kam wenige Meter später an der EFG Frankfurt Tiergarten vorbei, in der Lothar Peitz jetzt Pastor ist. Ich war niemals drin. Ich wusste so gut wie nichts davon. Ich habe meine Mutter mal gefragt, da waren ein oder zwei Familien, die Triebels waren vier auf der Schule, von den Familien waren so drei, die Ältesten jeweils in derselben Klasse. Ich habe meine Mutter mal gefragt, was ist das eigentlich? Ja, die sind irgendwie anders. Mein Vater war ein halbes Jahrhundert Kirchenvorsteher in St. Nikolai. Den Vorvorgänger von Lothar Peitz kannte er dann bereits. Ich selber in der Zeit kannte auch einen Sohn des Pastors der Selk-Gemeinde am Tiergarten, selbstständig evangelisch-lutherische Kirche. In der Gemeinde war ich nie und um diese Gemeinde wusste ich auch nichts. Sehr wohl war ich in oben links zu Filmenachmittagen in der Personalgemeinde Frankfurt Nordost, die gehört zur Landeskirche, ist aber de facto wie eine Freikirche, inhaltlich wie organisatorisch. Und ich war auch als Jugendlicher in der römisch-katholischen Gemeinde in diesem Viertel. Aber die beiden freikirchlichen Gemeinden in unmittelbarer Umgebung meines Schulweges, meiner Schule, davon wusste ich nichts. Heute als Referent für Freikirchen habe ich das Vorrecht, ab und zu an der Goethe-Universität in Frankfurt zu studieren, zu lehren. Ja, ich lerne auch immer noch von meinen Studenten, das ist wohl wahr. Insbesondere den freikirchlichen Studierenden unter ihnen. 2019 war das erste Mal und wenn ich da unterrichte, ist das immer mit Exkursionen verbunden. Die Hälfte des Seminars des ganzen Semesters sind Exkursionen in Gemeinden, in Gottesdienste. Da war ich zum ersten Mal in Frankfurt Tiergarten im Gottesdienst, beim Vorgänger von Lothar Peitz. Und jetzt im Januar, Wintersemester, hatte ich wieder mal so ein Seminar dort, war ich mit meinen Studierenden in der Selk-Gemeinde. Aber nicht nur ich habe eine Entwicklung durchlaufen, sondern auch all diese Gemeinden. Die machen, nicht zum ersten Mal in diesem Jahr, aber das ist das Programm, ökumenische Passionsandachten. Davon gibt es ein Plakat, das ich leider im Internet nicht gefunden habe. Da ist das noch schöner symbolisiert, nämlich als Kreis, wo die Themen und die Gemeinden dann nochmal näher aufgeführt sind. Und hier kann man also diese fünf Gemeinden sehen, die ich genannt habe, die baptistische, die lutherische, die altlutherische, die Personalgemeinde in der Landeskirche und die römisch-katholische Gemeinde, die hier reihum die Passionszeit miteinander gestalten. Was für eine wunderbare Zeit, in der wir alle leben dürfen, wo Ökumene in dieser Art möglich ist.